Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren CET-Special über die geliebte Videothekenzeit. Hier ist Florian und bei unserem heutigen dritten Videotheken-Special schauen wir hinter die Kulissen der damaligen Filmtempel. Um möglichst viele und breite Anekdoten liefern zu können, habe ich mir CET-Bruder und Langzeit-Videothekenmitarbeiter Khalil in den Laden geholt. Hallo Khalil.
Ja, ein Grüß Gott aus der wunderschönen Stadt Nürnberg. Ja, freut mich mal wieder im Podcast dabei zu sein. Ist ja schon ein Weilchen her bei mir.
Das stimmt. Freut mich auch, dass du endlich mal wieder da bist und sag mal, wie geht's dir?
Ja, soweit so gut. Ich war erst im Urlaub in Frankreich, habe mir da Corona als Geschenk mitgebracht.
Oh Gott.
Zur Abwechslung. Statt Käse und Wurst bringt man sich klassisch Corona mit. Ja, und freue mich auf den einen oder anderen Film, der jetzt die Tage anläuft. Ich weiß ja nicht, wann wir das Ganze senden werden, aber ganz oben bei mir auf der Anschauliste steht der Kokainbär, weil ich einfach mal wieder Lust habe, so einen Quatsch im Kino zu sehen.
Tatsächlich bei mir auch ziemlich weit oben, hast recht, also da bin ich wie du. Ich freue mich noch auf Evil Dead Rise, also weil die Kritiken so gut sind. Also
ja, da bin ich am Überlegen tatsächlich, wobei ich tatsächlich mit dem Reboot schon mal nicht ganz so warm geworden bin, dass es gab. Und ich fand auch, die Serie hat sich dann nach der ersten Staffel schon ein bisschen abgenutzt, aber anschauen da liegen wir schon.
Ja, ich kann mich erinnern, wir haben ja sogar den Podcast gemacht, da warst du ja dabei, Evil Dead Franchise, ja stimmt, ja. Da haben wir geredet. Ja, ich mag ja das Remake, fand ihn gut und bei der Serie geht's mir wie dir. Ich fand die am Anfang richtig gut und dann irgendwann hat sich der Quatsch, ich sage jetzt bewusst der Quatsch, der Wahnsinn abgenutzt gehabt, das war bei mir auch so. Trotzdem war es ja gut, dass sie nur 3 Staffeln dann gemacht haben am Ende.
Ja.
Das geht ja noch. Ja, zum heutigen Thema, bevor wir hinter die Theken schauen, wie bist denn du generell eigentlich mit den Videotheken aufgewachsen? Videotheken Kind?
Ja, total. Also man muss dazu sagen, meine Eltern, auch wenn es Alt-68er waren, waren jetzt keine großen Technikgegner. Das heißt, wir hatten schnell tatsächlich, als es erschienen ist, relativ schnell sogar einen Videorekorder, was damals so diese Größe von einem Kindersarg hatte, was so ein Top-Loader auch war. Und tatsächlich haben meine Eltern gleich aufs richtige Format gesetzt, nämlich VHS, und nicht irgendwie ein komisches Beta-Teil oder Video 2000 sich hingestellt. Ich weiß gar nicht mal, was es gekostet hat, aber war nicht wenig Geld. Und meine Eltern hatten auch 2 Bekannte in ihrem Umfeld, einmal die Moni und einmal jemand, dessen Namen ich leider vergessen habe, die beide Videotheken hatten. Und meine Mutter hat mich dann auch in jungen Jahren, also keine 12, 13, mal in die Videothek des einen Bekannten mitgeschmuggelt, weil da war, zu der Zeit gab es noch kein Konzept der Familienvideothek, da war ab 18. Und dann habe ich mir diese ganzen Gruselcover und so angeschaut und habe da auch mein Herz drin verloren. Bisschen.
Ähnlich wie bei mir, wobei, so früh wie du, glaube ich, habe ich keinen gehabt. Wir haben erst 85 einen Videorekorder bekommen. Dezember 85, also relativ spät. Nur meine Freunde hatten oftmals schon Videorekorder. Da habe ich das dann mitbekommen, wollte das auch. Und ja, ich war lediglich in Videotheken. Ich kannte jetzt keinen lange Zeit, der da gearbeitet hat, oder Verbindungen dazu habe ich keine gehabt. Aber es war schon so, dass später ich kurzzeitig gejobbt hatte in der Videothek und ich viele kenne, die da gejobbt haben. Deswegen kenne ich auch viele Geschichten hinter den Kulissen. Wie bist du dann am Ende in die Videothekenbranche gerutscht?
Also tatsächlich war es bei mir so, ich habe ja schon mal diese ominöse Bekannte erwähnt, die Moni von meinen Eltern, die hatten erst eine reine Erwachsenenbibliothek, irgendwo in einem kleinen Dorf. Und das Ding lief damals wie geschnitten Brot, anders kann man es nicht sagen. Und die haben dann tatsächlich bei Stuttgart noch eine zweite Bibliothek aufgemacht. Und das Ganze war konzipiert als Familienbibliothek und Erwachsenenbibliothek. Das heißt, es gab 2 separate Eingänge und der 18er Bereich war abgetrennt. Und da ich schon immer während der Schulzeit auch ein bisschen gearbeitet habe, hat mich die Moni halt gefragt, ob ich da eine Lust hätte, als Minijobber, ich weiß gar nicht, wie man das da, Aushilfe damals.
Stimmt, Aushilfe, das Wort gibt es heute nicht mehr.
Ja, also ich könnte auch nicht beschwören, ob ich da angemeldet war. Vermutlich nein. Aber ich habe da dann quasi ab der 11. Klasse gearbeitet und eigentlich bis ich Abi gemacht habe. Und habe da 3 Jahre dann auch gearbeitet. Und ja, erst zuerst in der Familienbibliothek, weil ich war noch keine 18. Und dann aber mit 18 dann tatsächlich auch in dem Erwachsenenbereich und war derjenige, der auch gern die Spätschichten gemacht hat. Also, weil, ja, durch Schule und so weiter hatte ich halt keine Zeit und dann hat sich das einfach auch angeboten, dass ich, ja, also die allerspäteste Schicht, das weiß ich noch, war Freitag, Samstag von 8 bis 24 Uhr.
Oh.
Und die habe ich dann teilweise auch gemacht und bin halt dann auch erst spät abends weggegangen dadurch. Aber halt immer Kohle, bar auf die Tasche und das war auch ganz gut und ich sag's mal, so, es war halt auch um einiges geiler, als in irgendeinem scheiß Supermarkt Flaschen einzuräumen oder Zeitungen auszutragen, was es sonst so alles als Ferienjob irgendwo gab.
Ja, Spätschicht, weil du sagst, also ich habe auch kurzzeitig gejobbt und Freunde von mir halt auch. Und es war auch meistens so in der Spätschicht, weil das war während meiner Zivildienstzeit, ne? Da hat man ein bisschen zusätzliche Kohle gebraucht und hat dann eben nach dem Dienst dort die Spätschicht geschoben. Auch bis 24 Uhr war bei uns, glaube ich, auch so, ja. Ein bisschen, ja, gruselig will ich nicht sagen, aber ich nenne sie mal allein im Laden, ist schon manchmal komisch, weil es gab schon, ich sag mal, so Zeiten, wo sehr, sehr wenig los war. Wie hast du da die Zeit totgeschlagen? Filme geschaut oder?
Also ich habe tatsächlich Filme geschaut und irgendwann haben die tatsächlich auch Videospiele im Verleih gehabt, Gameboy-Spiele.
Au.
Und habe mich dadurch relativ früh sogar in den Familienvideothekenbereich und habe mich da quasi durch die Gameboy-Spieleliste durchgezockt. Und wir hatten einen Street Fighter-Automaten drinstehen. Und ich hatte den Schlüssel dafür. Aber tatsächlich auch immer mal wieder auf dem kleinen Monitor, den man ja hatte, zum irgendwie prüfen, wenn Kunde gesagt hat, dass der Film geflackert hat oder ähnliches, auch mal einen Film drauf angeschaut. Aber man kam halt auch relativ schnell an die Grenzen, weil in 3 Jahren hat man sich irgendwann durch alles geschaut. Außer durch Fisten, warum immer ich oder so ein Scheiß. Das ist vielleicht tatsächlich weniger.
Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Also Filme aus der Abteilung geschaut, das ist auch ein bisschen ungünstig und war von meinem Chef nicht gewollt. Bei mir war es ja eine reine Erwachsenenvideothek, also keine Kombi. Bist nur ab 18 reingekommen, aber wir hatten keine Games, du Sack. Wir hatten keinen Spielautomaten, sowas hatten wir nicht.
Die haben relativ schnell versucht, so ein paar Versuchsballons steigen zu lassen. Also die hatten auch Musik-CDs im Verleih. Also das ist ja der Vorteil, dass es eben bei mir eine kleine Indie-Geschichte war, also die quasi ja die keine Vorgabe hatten, weil es jetzt eine Franchise-Kette waren, sondern die haben das relativ selbst gestalten können. Und ich vermute auch ein bisschen, dass sie auf den Trichter auch deswegen gekommen sind, weil sie sich auch ein bisschen abgrenzen wollten von diesen ganz großen Videotheken einfach, die vielleicht mehr Filme im Verleih hatten, aber halt dann gewisse Randthemen einfach nicht bedient haben.
Ja, breiter aufgestellt war der,
Ja.
stimmt schon. Ja, es war fast eine Mediathek, könnte man fast sagen. Heute würde man es, glaube ich, so nennen, weil wenn es bei euch gleich auch Musik-CDs gab und Games, wie liefen die Gameboy-Spiele? Sind die oft verliehen worden?
Also tatsächlich sind die Spiele ganz gut gelaufen. Irgendwann standen die aber trotzdem. Und was gar nicht gelaufen ist, sind die Musik-CDs. Das muss man einfach sagen,
Okay.
das war Todeskapital. Das ist dann auch, glaube ich, nach einem halben, dreiviertel Jahr abgeschafft worden. Aber dieses Gameboy-Ding, weil wir hatten dann natürlich auch ein Gameboy im Verleih und Zubehör im Verleih, das ist tatsächlich ganz gut gelaufen.
Ja, Musik-CDs, ich weiß, also da habe ich nicht gearbeitet, aber war ich Stammgast in der Filmpassage in München am Isartor. Die hatten auch mal eine Zeit Musik-CDs, aber denen ging es wohl wie euch, weil die waren nach einem Jahr, glaube ich, weg. Also die liefen da, glaube ich, auch nicht. Also das haben wohl mehrere versucht, aber CDs hätte ich, glaube ich, im Vorfeld schon sagen können, dass das nicht läuft, oder? Also die 40 D-Mark, oder? Was hat eine CD früher gekostet? 30, 40 Mark?
30 Mark, 30
ja.
Mark.
Mark, genau. Die haben die Leute ausgegeben im Gegensatz zu den Filmen, die ja damals schon noch oftmals teurer waren. Also haben ja dann teilweise bis zu 100 Mark gekostet und davor noch viel, viel mehr. Ah, interessant. Also Gameboy-Spiele hatten wir nicht. Sehr, sehr schade. Ja, Snacks und Getränke gab es die bei euch? Die gab es nämlich bei uns.
Ja, gab es. Stimmt. Also man muss mir jetzt ein paar Sachen vorab auch mir verzeihen können. Ich bin ja jetzt schon 49 Jahre alt und das Ganze liegt, wenn ich so krass zurückrechne, quasi 30 Jahre Minimum zurück. Also von daher bekomme ich manche Sachen nicht mehr zusammen. Aber ja, tatsächlich hatten wir Snacks. Hättest du mich vor einer Stunde gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nö. Aber mir ist dann auch eingefallen, dass ich mich da von der legendären heißen Hexe ernährt habe.
Ach du Kacke, das ist diese Pizza, ne? Aus der
Ja.
Mikrowelle. Stimmt.
Aber so einen Ofen hattest und die hatten das heiße Hexenmenü. Und ich glaube, so ein bisschen Schleckis, also so Mini-Chips-Tüten und Riegel, das hatten die dann auch. Also, aber wie gesagt, alles halt nicht so, wie es man aus diesen großen Flächenvideotheken kennt. Dies gab es dann alles eher in einem kleineren Rahmen. Aber die heiße Hexe, die hat mich manchmal so noch am Leben gehalten, bevor ich weggegangen bin oder ähnliches dann abends, dass ich dann halt mir noch schnell eine Pizza reingeschoben habe. Bin ich wahrscheinlich für immer traumatisiert von dem Zeug.
Ja, wir hatten so ein Softdrink-Automaten in klein, so wie ihn der Mackie hat. Weißt schon, von Coca-Cola,
Ja.
wo es Sprite gab, aber das war ja nur so Sirup-Cola. Hat halt echt nach 2 Minuten hat die nicht mehr geschmeckt, wenn du ihn nicht runtergeschüttet hast, wenn der Sprudel nicht da war. Aber
Ja.
ging gar nicht so schlecht. Eine D-Mark hat so ein 0,2 Becher gekostet, was recht günstig war. Also da gab es schon immer wieder Leute, die das runtergegurgelt haben. Kann ich mich auch noch erinnern, das musste ich hin und wieder mal auffüllen, ne? Diese Sirup-Kasten. Das war ein bisschen klebrig dann am Ende. Das habe ich nicht so gerne gemacht. Aber wenigstens hatten wir keine öffentliche Toilette, die ich sauber machen musste.
Nee, also Gott sei Dank, so Sachen musste ich auch nicht machen. Also tatsächlich war es bei mir eher so eine Videothek, so nach dem Motto, komm und geh.
Aber schnell.
Ja, aber auf 2 Stockwerken verteilt.
Wow, das ist groß.
Das muss man dazu sagen, weil der Eingang quasi Also das Gebäude war so geschnitten, dass du auch von unten reinkommen konntest. Also deswegen waren wir auch nie alleine, sondern wir waren immer zu zweit mindestens, weil einer musste ja in der Erwachsenenbibliothek sein.
Ah, das sei froh. Also ich war alleine. Also klar, war nur eine Erwachsenenbibliothek und abends war ja meistens nicht so viel los, nur am Wochenende. Und da hieß es dann immer einer. Und deswegen, das fragte ich so allein im Laden, das war schon ein bisschen gruselig. Gab es bei dir zum Beispiel gruselige Begegnungen mit irgendwelchen Kunden?
Erst als ich in der 18er Abteilung war.
Das kann ich. Ja gut, das war ja bei mir,
Ja,
weil.
also wie gesagt, da das Konzept der Familienbibliothek war, das war schon ein bisschen, also wenn ich so zurückdenke, gerade dieser Familienbereich, der war sehr ausladend, sehr hell, viel Schaufenster, Deko, ähnliches, der Automat, der da stand, die Gameboy-Spiele. Und dann bist du runter in die 18er Abteilung und es war genauso, wie du dir die Bibliotheken aus den, ja, einfach vorgestellt hast, alles eng an eng und stickig und hast auch nicht wirklich ein Fenster gehabt. Und gerade, ich meine, da kannst du wahrscheinlich eine Doktorarbeit drüber schreiben, über das Verhalten von Leuten, die sich Pornos ausleihen. Wenn du denen so über die Schulter geschaut hast einfach und einfach zugeschaut hast, wie sie sich so wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde abgewägt haben und du einfach nur gedacht hast, nimm doch irgendwas, nimm doch einfach irgendwas, ich muss aufs Klo. Und das war dann schon sehr spannend. Und ich meine, da hat man sich auch mit meinen Spaß draus gemacht und auch Titel mal laut vorgelesen. So, also sie leihen sich aus, das und das, das und das. Und hat man dann schon mal einen Spaß dran gehabt. Interessant fand ich nur, dass diese Bibliothek zum großen Teil tatsächlich eher von dem 18er-Bereich getragen wurde als von dem Familienbereich.
Ja, das war tatsächlich bei uns auch so. Wir waren eine Erwachsenenbibliothek und ja, ich schreibe aktuell auch an einem Videothekenbuch, das bald erscheint. Und auch hier hat sich definitiv herausgestellt bei den Interviews mit den Machern der damaligen Zeit, dass Sex eben sells, ja. Also das war auch in den Videotheken so und bei uns auch. Und weil du sagst mit den Titeln, ja, wir hatten natürlich auch Leute, die 2 Stunden vor den Regalen rumgetigert sind, oft dann ein Paket mitgenommen haben, 3, 4, 5 von diesen Filmen, von Erotikfilmen, von Pornos, wo du denkst, ja, sag mal, morgen stehst du in der Früh wieder da. Wie ziehst du dir die denn rein da? Das ist ja
Ach
unglaublich.
Gott, ja, das fällt mir auch ein. Die guten alten Filmpakete, 3 für 10 Mark
Ja,
oder so,
genau.
die es gab. Rote, blaue und grüne Aufkleber nach Aktualität. Das haben wir natürlich auch alles gemacht. Ja, aber da hat sich sowieso teilweise gewundert. Also jetzt nicht nur im Pornobereich. Wir hatten zum Beispiel in der Familienbibliothek, ich glaube, zweimal im Jahr hatten wir die Aktion, ein Film, eine Mark. Leihgebühr, einfach aus Werbezwecken. Und die Leute haben im Unverstand da Filme mit. Da frage ich sich auch, wie es jemand schafft, wenn er sich 15 Filme mitnimmt, die alle anzugucken. Also.
Wir beide wissen, glaube ich, wir sind ja selbst Filmfans und man kann die natürlich auch sicherheitskopieren und später mal anschauen. Ne?
Ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte dann auch so ein Equipment daheim gehabt.
Ja,
Also ich
richtig.
habe mir tatsächlich irgendwann auch einen Doppeldecker-Videorekorder gekauft, der den Vorteil hatte, dass er jeden Kopierschutz knackt hat und auch Longplay noch hatte dazu.
Oh, da ging natürlich eine Menge, ja.
Ja, da ging eine Menge.
Da kannst Vollgas geben, du. Ja, aber es gab ja einen Feind namens Macrovision, eine Zeit lang bei mir zumindest oder bei manchen Kunden. Das hat auch hin und wieder zu Abspielproblemen geführt. Also es kam dann zu uns Kunden, ja, den Film, ich kann ihn nicht anschauen, der wird immer hell und dunkel und da musste ich schon sagen, jetzt kläre ich dem das jetzt. Eigentlich müsste ich sagen, du, den kann man halt nicht kopieren auf normal.
Ja, aber das hatten wir tatsächlich auch den Fall. Also wir hatten aber welche, die wirklich dann gesagt haben, also ich habe mir da von einer Kopie gezogen und die geht jetzt nicht.
Ach
Wo
so,
man
okay.
auch darauf hinweisen musste, sagen musste, das ist eigentlich nicht legal. Von daher, ja, aber ich möchte trotzdem mein Geld wieder. So, nee, tut mir leid. Ich komme hier nie wieder her. Hier hast du den Bibliothekenausweis.
Uiuiui, auch noch aufbrausend daher. Ja, aber das war bei mir auch hin und wieder, aber ich konnte es auch verstehen. Ja? Also die Sicherheitskopie hat man als Sammler auch hin und wieder mal genutzt. Aber man hat sein Geld ausgegeben, Leute. Also bitte, und es ist verjährt.
Naja, manche haben Geld ausgegeben. Ich habe in der Bibliothek gearbeitet, habe nichts dafür ausgegeben.
Ja, gut, klar. Also.
Aber tatsächlich, ich meine, wenn man es sich so mal nüchtern betrachtet, also das, was sich die Industrie damals gekostet haben mag, das habe ich schon doppelt und dreifach mit meiner DVD- und Blu-ray-Sammlung inzwischen eingespielt. Aber es war natürlich schon so, dass auch viele natürlich sich so ein Archiv erspielt haben. Also die ganz lustige Kombi, es gab, ich erinnere mich auch, dass es auch Bibliotheken gab, die sogar Leerkassetten verkauft haben. Also die haben die ja auch nicht verkauft, nach dem Motto, weil dann die Leute ihre Halbnachten Filme draufziehen wollen. Die wussten schon ganz genau, wofür das gekauft wurde.
Ah, die Leerkassetten, weil du sagst, ja, die waren zu Beginn ziemlich teuer. Ich weiß noch, da hat der Mediamarkt mal ein Angebot gehabt, da waren die dann hier in München, einer der ersten Mediamärkte, ich glaube Euroindustrie.
Ja, es ist Euroindustrie, ist der erste gewesen.
Genau, hat ein Angebot unter 10 D-Mark dann, so 180 Minuten Lauflänge. Boah, da ist man hingegangen, da hast du gleich Fünfe genommen.
Ja, da hast du teilweise auch rumschonkliert, also 180, wie kriege ich da zwei Filme?
Ja, genau.
Okay, wenn ich den Abspann weglasse und den Vorspann vielleicht auch noch, dann kriege ich das irgendwie noch drauf.
Ja, da hat man selber gecuttet. Einerseits hat man sich beschwert, bei Marketingfilmen war es zum Teil so, dass die ja Filme hatten, die wurden gekürzt. Ne? Wanderers war ja viel länger eigentlich als auf dem Band. Und da hat man sich beschwert, aber wenn man dann selbst betroffen war, hat man auch immer wieder schon geklärt. Da hast du schon recht.
Ja gut, wie gesagt, ich hatte ja dann auch einen Longplay, aber jeder, der sowas schon mal aufgenommen hat, der weiß, zwischen Videofilm und Videofilm eine Kopie ziehen, das sorgt schon nicht unbedingt für ein geiles Bild. Aber zwischen von der Videokassette und den Longplay Aufnahme dann zu ziehen. Das sorgt definitiv für ein sehr beschissenes Bild. War das bei dir auch so, dass ihr aber auch die Rekorder dazu verliehen habt? Also haben wir auch noch.
Haben wir auch gemacht, ist aber ehrlich gesagt gar nicht so gut gegangen. Und deswegen hat man das dann immer wieder reduziert, das Angebot. Also immer weniger Rekorder selber besessen. Haben wir gemacht, ja. Aber hat dann, wo ich tätig war, also schon in den 90ern, kaum mehr einer gemacht.
Ja, also ich habe mal nachgerechnet, wann ich in der Videothek angefangen habe. Ich habe 93 Abi gemacht. Also ich habe gerade Anfang der 90er müsste es gewesen sein bei mir. Also wirklich 1990, also ich glaube kurz nach dem Mauerfall oder ähnlichem. Ich glaube sogar noch ein Jahr davor. Das müsste so die Zeit gewesen sein. Und da, ich glaube, da war auch so die erste Goldgräberstimmung, die anfangs ja Anfang, Mitte der 80er da war, war da auch schon ein bisschen verpufft.
Ja, stimmt. Also 90er gab es ja nochmal den Push bezüglich Wiedervereinigung. Ja, da hat die Branche ja den goldenen Osten erkannt und hat unglaublich viele Videotheken eröffnet, die dann aber in kürzester Zeit dann irgendwann auch wieder geschlossen haben, ja, wie diese ganzen Immobilienblase, die dort dann entstanden ist. Aber hast schon recht, die erste große Welle, weil Anfang der 90er hat der Kaufkassettenmarkt sehr angezogen und Filme wurden dann erschwinglicher. Ich kann mich erinnern, Rain Man war einer der Filme, die zeitgleich zum Verleihstart auch als Kaufkassette für 39 D-Mark, was damals unglaublich war, für 9 Film rausgekommen ist.
Ich glaube, was da sicherlich auch noch eine Rolle gespielt hat, war, dass so Anfang der 90er oder Ende der 80er halt das Privatfernsehen hochgekommen ist.
Stimmt.
Und da ist ja zum Teil auch wildes Zeug laufen. Aber das war damals schon, also jetzt zu meinem Liefer, die ich die Videothek gerade gearbeitet habe, das war wirklich ein Eldorado. Also die haben ihre erste Videothek Anfang der 80er gehabt und haben damit wirklich ein Schweinegeld verdient. Eben so viel Geld, dass sie auch gesagt haben, wir stellen uns nochmal so einen Teil hin. Also hatten auch Angestellte, aber war halt wirklich Indie. War nicht irgendwo eine Einkaufsgemeinschaft dahinter oder Mondevideo, Videobuster, Video sonst was, wie sie alle hießen, sondern es war wirklich so ein Indie-Ding. Und das kannst du eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen, dass du einfach gesagt hast, ja, ich mache halt jetzt mal eine Videothek auf und da halt auch einkaufst, weil ich meine, diese Verleihkassetten, die waren ja natürlich auch entsprechend teuer, aber es hat sich auf alle Fälle gerechnet.
Ja, definitiv. Also in den 80ern, wie du sagst, haben das viele dann ganz am Anfang gemacht. Ja, da gab es laut den Leuten aus der Branche, die wir für das Videothekenbuch interviewt haben, halt echt Sonnenstudios, die umgeswitcht sind, Spielotheken. Zu der Zeit, anfangs war da richtige Goldgräberstimmung. Ja, da hat jeder gedacht, da steckt das Geld drin, da müssen wir rein. Und das hat sich natürlich reguliert über die Jahre. Und dann kamen die großen Ketten, wie du sagst, Blockbuster dann später und Montevideo, der deutsche Videoring. Ja, das waren ja dann so Verkaufsgemeinschaften. Ich selbst habe ja Mitte der 90er Rambo gearbeitet. Aber es lief schon immer noch sehr gut, weil es noch nicht das Internet gab oder nur nicht in der Breite. Das war, glaube ich, dann am Ende der Sargnagel. Ne?
Also ich denke, der Sargnagel wird vieles. Also ich denke tatsächlich auch, für diese kleinen Indie-Videotheken waren dann halt die großen Ketten bedroht einfach. Weil natürlich, wenn du dir 50 Mal einen Blockbuster hinstellst und eine kleine Videothek, die den halt nur 5 Mal hinstellt, da ist es halt sehr, 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 sehr schwierig, dann gegen diese großen Ketten auch eine Chance zu haben. Und ich glaube, dass sich da auch manche ganz schön Preis, also Macher auch verkalkuliert haben. Die sind dann beim deutschen Videoring mit eingestiegen, dass, soweit ich das weiß, auch ziemliche Verbrecher waren, was so die Einkaufskonditionen und Mindestabnahmemengen und so betraf. Da hast du dich also auch sehr schnell finanziell ruinieren können.
Ja, klar. Also die Kassetten, die haben ja in den 80ern sogar bis zu 300 D-Mark gekostet. Ja, so eine Verleihkassette, das war ja Wahnsinn. Ne? Also bis du dann dein Geld drin hast, sagen wir mal, der kostet pro Tag Verleihvorgang 10 D-Mark, musstest du in 30 Tagen am Stück verliehen haben. Also bis du eine schwarze Null hattest. Also,
Und dann sind Filme kaputt gehen, weil irgendein Kunde ihn kaputt gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Also wir hatten einiges in Außenstände, wo ein Gerichtsvollzieher und Co. hinterher waren.
Das gab es bei uns auch. Und es gab bei uns aber auch die Bandrissversicherung, Khalil. Die hat 18 D-Mark gekostet im Jahr und damit hat man gesagt, also nur wenn du die hast, das war so halblegal, ja, nur wenn du die hast, wenn das Ding reißt, musst du sonst komplett zahlen. Aber wenn du die Bandrissversicherung hast, dann übernimmt die Videothek das.
Ja, da gab es ja so ein paar Sachen. Also ich weiß noch, ich hatte ja auch mal einen Fall auf dem Tisch. Das waren welche, die bei mir tatsächlich sich einen Ausweis haben ausstellen lassen, haben sich dann so einen tragbaren Videorekorder, also so ein Abspielgerät mitgenommen. Ich glaube, 15 Filme oder so. Oh. Und dann hast du aber nie wieder was von denen gehört.
Ja, das habe ich auch gehört, selbst nicht erlebt. Und deswegen hieß es bei unserer Videothek, wenn jemand so ein Gerät ausleiht, durfte er nur 3 Filme mitnehmen.
Das sind halt Sachen, da haben wir halt auch draus gelernt, natürlich. Aber es gab natürlich schon Leute, wo du wirklich hinterhergerannt bist. Oder noch schlimmer, die halt auch Sachen gar nicht mehr zurückgebracht haben. Und wenn es bloß 3, 4 Filme war, da hast du dann doch die Rennerei dahinter gehabt. Dann war möglicherweise die Adresse im Ausweis. Wir hatten ja tatsächlich kein elektronisches Warenwirtschaftssystem, sondern tatsächlich auch Zettelwirtschaft. Da ist dann eine Kopie vom Ausweis gemacht worden und so Späße. Also alles, wo Datenschutzzeug rein würde, um Himmels Willen. Bloß find dann mal diese Leute. Und ich glaube, das hat auch vielen kleinen Knick gebrochen, dass die dann teilweise mit diesen Außenständen zu kämpfen hatten.
Das glaube ich auch, ja. Also das ist ja auch nicht leicht. Ich muss persönliche Anekdote als Kunde von mir, also ich habe auch Hard Boiled ausgeliehen von John Woo damals. Geiler Film und habe dann einen Freund von mir gesagt,
bring zurück.
Fast. Also mein Freund hat gesagt, ich will den auch anschauen. Dann habe ich gesagt, du, ich gebe ihn dir und bring ihn zurück. 30 Tage später kriege ich einen Brief von der Videothek, wo der Film bleibt. Dann habe ich ihn angerufen, bin fast ausgeflippt und dann, ja, oh, ich habe es ganz vergessen, habe den in meinen Haufen geschmissen. Das ist so ein Arsch, habe ich mir gedacht. Dann habe ich ihn zurückgebracht. Also ich hätte ihn kaufen können, ja. Es war eine 3-stellige Summe, die ich dann blechen musste.
Aber da habe ich tatsächlich auch so eine Anekdote am Start. Wobei bei uns, also das war dann schon, wo ich nicht mehr in der Videothek gearbeitet habe, sondern auch als Kunde. Da kam die PlayStation hoch und wir haben uns, meine damalige WG, wir haben uns halt immer eine PlayStation mit Spielen ausgeliehen. Und ein Kumpel von mir, der mal damals Zivi gemacht hat, der ist dann immer mit uns zur Videothek. Wir haben uns das Gerät ausgeliehen und haben dann Tage mit dem Ding gezockt. Der hat dann auch teilweise, also der hat als Zivi Nachtfahrdienst gehabt, alte Leute abfahren, ob alles okay ist, ist aber dazwischen drin immer wieder zu uns gekommen zum Zocken. Deswegen hatte der auch tatsächlich dann ein Disziplinarverfahren am Hals, weil die irgendwann halt in einem Monat hat sich mal seinen Kilometerstand verzehnfacht.
Oh.
Und tatsächlich haben wir da hunderte von Mark in dieser Videothek liegen lassen. Also irgendwann hat die Verkäuferin zu uns oder die Videothekendame zu uns gemeint, sag mal, warum kauft ihr euch eigentlich die Konsole nicht zusammen? Ihr habt jetzt fast im 4-stelligen Bereich hier Sachen ausgeliehen. Das ist uns gar nicht so bewusst gewesen, weil ja, du hast halt die PlayStation, einen Controller dazu, 3, 4 Spiele, aber da haben wir auch ein Höllengeld teilweise liegen lassen. Und das weiß ich jetzt von einem Freund von mir, der lange in der Videothek gearbeitet hat. Auch hier gab es einiges an Trickbetrügereien. Also Leute, die sich die PlayStation ausgeliehen haben mit 3, 4 Spielen und die du dann halt nie wieder gesehen hast, die das Ding dann irgendwo auch verscherbelt haben und das Geld natürlich auf den Kopf gehauen haben, weil sie gewusst haben, bei ihnen gibt es nichts zu holen. Also da ist auch viel Geld verloren gegangen.
Ja, klar, da waren die Videotheken dann anfällig drauf. Ich weiß ja auch, wie du gesagt hast, mit dem Erstanmelden und dann gibt es da schon so Tricks mit dem Ausweis.
Interessant fand ich in meiner Zeit aber auch, dass damals angedacht war, dass man den Beruf des Videothekars tatsächlich zu einem Ausbildungsberuf machen wollte.
What?
Ja, also das war so, ist mir da irgendwann mal von den Besitzern gesteckt worden, dass da angedacht wurde, also ich meine, wir leben in Deutschland. In Deutschland kannst du ja für alles und nichts eine Ausbildung machen und deswegen, ich meine, es gibt heute noch Ausbildung zum Tankstellenpacht, irgendwas, also von daher hat es mich, wenn man überlegt, wie lange es Videotheken gab, schon verwunderlich, dass es nie ein Beruf wurde, wo du halt irgendwo auch tatsächlich eine Ausbildung dazu machen konntest.
Das stimmt, tatsächlich gibt es immer noch Videotheken, also hier in München war ich zuletzt vor ein paar Wochen in einer der letzten hier in München, habe mit dem Videothekar gesprochen, habe ein paar Bilder gemacht, auch wieder fürs Videothekenbuch, sorry, dass ich so viel Werbung mache, Leute, und der hat mir auch erzählt, wie damals schon, er lebt nur noch vom Erotikprogramm. Er hat so Kunden von 60 bis 80, die kennen das Internet anscheinend nicht. Also die leihen sich immer noch die Filme rege aus.
Also was tatsächlich bei mir in Stuttgart lange eine Videothek war, die lang gelaufen ist, also die war bundesweit bekannt, weil sie auch eine tatsächlich schon sehr früh eine Online-Ausleihe hatten. Das war das Studio 451 Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, besondere Filme. Also vom Autorenkino bis zu Horrorklassikern konntest du da drin alles ausleihen. Also da hast du wirklich auch die obskursten Sachen, wenn du sie gesucht hast, gefunden. Und die haben sich auch brutal lang noch halten können. Also ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Als Vertrieb wahrscheinlich ja. Aber also da bin ich auch noch immer selber auch gern zum Ausleihen gegangen, weil da konntest du dann halt auch irgendwelche Mädels beeindrucken, wenn du obskure Filme in den Start gekriegt hast. Wie gesagt, Filmgalerie 451 hieß. Aber die sitzen, die gibt es tatsächlich inzwischen als Verleih und sitzen jetzt aber in Berlin.
Okay, der besondere Film sozusagen.
Ja, aber da hast du wirklich alles bekommen. Also die hatten auch so Sachen wie die Hitchcock-Sachen alle in Englisch, Truffaut in Französisch, Originalsprache, zwischendrin David Bowie, der Mann, der vom Himmel fiel. Also wirklich irrsinnig geile Sachen. Und ich glaube, sie hatten dann auch, das hatten wir aber auch noch, die Red Edition natürlich. Die schwarzen, als die schwarz gelabelten Astro-Sachen kamen, an die erinnere ich mich tatsächlich aber auch noch.
Ja, die gingen bestimmt ganz gut, weil wir hatten ja vorhin geredet über Kundenerlebnisse. Ja, die Horror-Fans, die waren auch sehr eigen, oder? Die Kannibalen-Film-Fans.
Ja. Du hast einen Vorteil gehabt tatsächlich, dass es noch kein Internet gab, wo die Leute die Lauflänge und so nachschauen konnten.
Das ja, heißt, stimmt.
Grundsätzlich konnte ich natürlich sagen, jeder Film ist uncut bei uns natürlich. Ich habe 18. Für mich war das einmal so, du musstest ja als Videothek auch den BPJM-Report beziehen und hast dieses blaue Heftchen gehabt. Und das war für mich dann immer so eine, fast schon eine Einkaufsliste, um zu gucken, weil natürlich, die haben zum Teil dann auch alte Videotheken den Bestand aufgekauft und halt das, was verleihbar war, in Verleih und das andere halt in den Keller gepackt und ich durfte mir da auch oft Sachen mitnehmen und das war für mich schon immer so die Durchschauliste, weil ein Nachteil, wenn man in der Videothek gearbeitet hat, war, also ein Vorteil war, du hast dir einen Arsch für Filme anschauen können, ein Nachteil war, du hast dummerweise den Arsch für Filme schon gesehen, dann irgendwann. Und dann fängst du dann an, das krude Zeug auszuleihen.
Naja, klar, und da gibt es dann auch Fans, ne, der Kannibalenfilm, wobei da war ja gar nicht so viel, also bei uns in der Videothek, klar, Mitte der 90er war wenig davon freigegeben, du hast recht, Astro dann später, aber zu der Zeit, wo ich tätig war, gab es die gerade nicht, also deswegen, das ist, glaube ich, eher so ein 80er-Ding, generell Zensur Thema gab es ja auch. Das hat bei uns aber der Chef gemacht. Also da war ich dann nicht involviert oder so, was indiziert ist und um was beschlagnahmt wird. Bei uns war Indizierung wurscht wegen 18er Erwachsenenvideothek, aber Beschlagnahmungen, die haben ja Anfang der 80er so richtig stattgefunden, denn ja, im März 82 legte das Jugendamt Neuss los und hat dann insgesamt 744 Videofilme beschlagnahmt.
Ja, ein übereifriger Richter. Wobei wir haben es zum Beispiel so gemacht, da erinnere ich mich nämlich auch dran. In dieser Familienvideothek hat mir nicht einen Film ab 18 stehen. Also wir haben dann nachher irgendwann ganz bewusst die Sache alles in 18er-Bereich. Wow. Damit verleihen sich die Sachen, da haben sich tatsächlich besser verliehen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß noch, wo ich ein Kind war, also oder so 12 in der Videothek. Es war auch eine Kombi-Videothek, klar, anders kommst du nicht rein. Wie man da immer durch diese Schwenktür gelurrt hat. Was man da drüben denn
der
sieht.
Der Vorhang.
Ja, oder der Vorhang, genau. Es gab eins von
der
beiden.
Der rote Brokat-Vorhang.
Ja, richtig. Mein Gott, wie gern wäre man da mal eingetreten. Ja, da habe ich gedacht, da sind die richtig geilen Filme. Also nicht Pornos mit geil, sondern halt die Filme, die man sehen will. Also.
Da war so Schrottzeug drunter. Also es ist ja auch Sachen, wo ich heute noch sage, die hätte ich echt tatsächlich gern irgendwo auf. Ich erinnere mich zum Beispiel an irgendeinen Science-Fiction-Film mit barbusigen Frauen auf Rollerblades und immer wenn irgendwas passiert ist, ist ein Smiley durch den Bildschirm geschossen. Ich habe keinen Plan, wie der Film hieß. Aber echt scheiße. Wie gesagt, irgendwann hast du alles gesehen und das auch relativ schnell. Also irgendwann fängst du dann tatsächlich auch nicht nur an, den Schrott anzuschauen, sondern fängst auch an, Klassiker anzugucken. Ich verstehe jemand wie Tarantino oder so, der sagt, für ihn war das wahnsinnig viel mit Input und ich kenne auch viele Filmschaffende, die in der Videothek gearbeitet haben. Und ich meine, das war geil, weil man muss sagen, das Thema Filmausleihen, das ist ja heute in Bibliotheken, haben ja einen Irrsinnskatalog teilweise, wenn es um DVDs geht. Und früher, wenn du in die Bibliothek reingegangen bist, habt ihr VHS-Kassetten, wenn du Glück hast, haben sie dich nicht gleich auf der Stelle verhaftet.
Gewaltvideos. Ich suche.
Ja. So hast du halt Zugriff gehabt auf vieles und ich meine, das ist jetzt eher den Bereich, den du vom Bibliothekenbuch wahrscheinlich behandeln musst. Ich meine, diese Filmfirmen müssten ja oft so Rechtepakete kaufen und wenn du schon den Recht dann hattest an dem Film, dann hast du halt in Gottes Namen in der Stückzahl in die Bibliotheken presst.
Richtig, klar. Teilweise haben sich ja diese Filme dann gerechnet. Das hat der Chef von der VCL gesagt, der Daddy Root, der hat dann Pakete gekauft. Und die großen Titel, die musstest du sowieso immer bezahlen. Ne? Sowas wie Terminator oder Tanz der Teufel, der wohl ein bisschen glücklich für ihn war, aber am Ende sich nicht gerechnet hat, weil ziemlich schnell beschlagnahmt. Aber eben, es gab dann so kleinere Filme, die dann, wenn du es geschafft hast, sie marketingtechnisch irgendwie dem Videothekan anzubieten oder ihn aufzuschwatzen, dann haben sich die richtig gerechnet. Ja. Also,
aber was ich mich auch noch gut erinnern kann, ist natürlich, wenn Filme dauerverliehen waren. Also sprich dauerverliehen, einfach du kein Kunde irgendwie die Chance gefühlt hatte, dass er mal an einen Film rankommen ist oder ähnliches. Gerade wenn der irgendwie was Horrormäßiges oder so hat, da hatten wir auch manchen Aufreger. Ich bin so und so viele Kilometer gefahren und wollte mir den ausleihen, jetzt ist der gar nicht da. Klar, man hätte auch anrufen können oder ähnliches. Aber es ist natürlich schon geil. Oder jemand so bescheuert war und dieses blöde Schlüsselding mitgenommen hat und dann halt jemand gedacht hat, dass der Film halt nicht da wäre. Wobei der ganz regulär da war.
Oh, das ist ja schon vorsätzlich und fies. Ja. Kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß noch, wo ich Kunde war, also ein Film, da sind die Leute vor der Theke Schlange gestanden und haben sich aufgeregt, warum der nicht da war. American Fighter 2. Das weiß ich noch. Da hatten die zwei Kassetten, kamen rein und da waren echt X-Leute. Ja, Mann, wir sind extra gekommen und warum, wann kriegen wir die? Und dann machte der Videothekar sein Reservierungsbuch auf. Ja, sowas gab es damals noch.
Ja.
Und das war mega voll für die nächsten 3 Wochen ausgebucht, das Ding.
Die Reservierungsliste, die kenne ich auch noch. Die ist auch super gewesen. Immer wenn du die dann auch abhaken musstest. Und ja, jetzt ist er da, der Film.
Ja, genau. Dann zurückrufen. Aber da hast du recht. Die Jagd nach Neuheiten gab es ja generell. Es gab so Kunden, die dann immer gesagt haben, komm, leg mir da einen auf Seite, wenn ihr was Neues reinbekommt. Also.
Du hast auch tatsächlich, finde ich, ein irrsinniges Stammpublikum gehabt. Also die wirklich so viel da waren. Also jetzt nicht nur im Bereich 18er Porno und ähnliches, sondern eben die Neuheitenabgraser und ich habe doch keinen Bock ins Kino zu gehen. Die wirklich ständig und teilweise auch dreistellige Rechnungen im Monat hatten. Also natürlich hast du für die auch den Film dann weggelegt, weil du hast gewusst, die bringen den relativ schnell wieder und leihen sich dann schon wieder das nächste aus. Aber es war schon spannend auch mit anzugucken.
Ja, also von denen hast du natürlich auch gelebt, aber eben, hast du erwähnt, die Porno-Fans, die waren auch so, die kamen auch immer ständig, vor allem, die kamen manchmal, du hast um 8 Uhr aufgesperrt in der Früh und da standen die schon vor der Tür oder um 10
Uhr. Ja, unglaublich, aber in der Porno-Sack-Geschichte habe ich auch ein paar echt komische Dinge erlebt. Ich hatte mal einen da, wir hatten so eine Schütte mit Kaufkassetten, einfach Sachen, die so ausnudelt waren, dass wir sie verkauft haben, aber auch nicht jetzt für wenig Geld, das waren auch 15 oder 20 Mark pro Film, was der dann noch aufgerufen hat. Und der hat sich da stapelweise vorne hingelegt und ich habe ihn dann irgendwann gefragt, was er denn mit den Filmen vorhat. Ja, er will die kaufen. Guck ich mir diesen Typ so an, das war wirklich Anzugträger, Kopf kleiner wie ich. Und ja, das waren locker 50 Filme. Also, wenn es nicht sogar noch mehr waren. Und der hat dann tatsächlich die Filme auch bezahlt. Aber dann kam das nächste, dass er gesagt hat, er will die alle ohne Hülle haben. Und ob wir so eine Spachtel haben, weil er will die Labels wohl da runter machen. Und da habe ich dem noch locker eine Stunde zugeschaut dabei, wie er so ein Label runterkratzt hat und diese Filme schön säuberlich verpackt hat. Ich will nicht wissen, in welchem Keller die denn gelandet sind, dass sich die Frau nicht findet. Aber das, lass mich lügen, es war also, ja, jetzt gehen wir mal von 20 Euro aus, also es waren 20 Mark, das war eine Menge Kohle. Dann hast du natürlich aber auch die Jungs gehabt, die wirst dich auch erinnern, die ganz stolz dann reinkommen, ich bin jetzt 18, hast du mal irgendeinen Horrorfilm? Und sich dann auch den größten Dreck mitnehmen. Was auch so eine Fehleinschätzung ist, ist, dass du als in der Videothek, ich weiß nicht, wie das in anderen Videotheken war, aber ich bin nie nach einer Meinung nach einem Film groß gefragt worden. Das war irgendwie immer so, Film hinlegt, Film rausgeht.
Ja, bei mir kam es ein, zwei Mal vor, so, hey, der war geil. Und dann, ohne dass ich gefragt werde, habe ich gesagt, du, da musst du den auch noch anschauen. Ja? Dann haben sie oft gesagt, kenne ich schon oder nicht. Aber weil du sagst, Porno-Anekdote, habe ich auch eine. Ich habe sehr, sehr gerne auch mit den Leuten interagiert. Ja, ich bin ja Podcaster, ich laber einfach gern, vielleicht manchmal zu viel. Und ich habe viele Kunden dann auch gefragt, wie der Film war. Ja? Und einmal war so eine Dame da, wirklich adrett gekleidet, sehr eloquent auch im Reden. Und die war irgend so eine Managerin. Und habe dann die Hülle aufgemacht, die natürlich nicht beschriftet war. Wir hatten ja so als 18er Videothek so Einheitshüllen und frage, bevor ich drauf schaue, was draufsteht, also welcher Film es ist, wie der Film war. Und mache in dem Moment auch auf und schau hin, gefistet und bla bla bla. Und ich bin rot angelaufen, die Frau hat mich auch angeschaut. Ich so, ah, der war bestimmt gut. Und habe ich ihn zugemacht. Und das war so peinlich. Also hin und wieder kam das dann vor, wo du Leute denkst, aber es sind ja auch nur Menschen, es ist ja auch nicht verwerflich, was die machen. Aber ich habe halt echt nicht damit gerechnet und habe mich dann, ich habe blamiert.
Also bei mir war es mal ein Lehrer, dass sich der Pornos bei mir zurückgebracht hat. Der ganz so, kann du arbeitest? Ich so, ja.
Oh.
Hallo, Herr Kress. Und ich meine, wenn der in die 18er Abteilung reinläuft, dann weißt du, was Sache ist. Und es waren aber alles drei Titel, kriege ich leider nicht mehr zusammen, aber es war ein Genuss, weil das war auch noch der Konrektor. Und der hatte danach nämlich immer, wenn er mich in der Schule gesehen hat, einen roten Kopf kriegt. Aber ich habe Content ausbewahrt und habe das nie groß erzählt, außer vielen Freunden.
Ja, ich kenne das in einer lockeren Runde. Ja, erzählt man es dann doch mal, ne? Dann lässt man das fallen.
Aber du hattest dann auch teilweise die Pärchen, die einfach nur rein sind zum Schauen und sich vielleicht dann doch mal einen mitgenommen haben. Aber es war schon, also wenn ich mal rechne, würde ich sagen, in dem 18er-Bereich war 75% Pornos und der Rest war halb 18er-Sachen.
Ja, da gehe ich mit. Also klar, bei uns war es ein bisschen anders eingeteilt, aber Pornos war schon sehr, sehr viel, ja. Da hatte ich auch den einen oder anderen Kunden, das war einer, der stand so auf Anal, ja. Der hat dann immer, habt ihr einen neuen Film mit Anal? Ich so, da musst du schauen, ja, keine Ahnung. Und wir hatten die jetzt nicht oben beschriftet, weißt schon, an dem Regal sind nur Analfilme, an dem, weiß ich nicht.
Nee, du hast die Dinger reingestellt, wo es Platz hat.
Ja, genau, genau.
Gemacht. das waren, also ich habe von den regulären Filmen leider nie groß eine Preisliste gesehen, aber von Pornos habe ich tatsächlich ein paar Mal eine Preisliste in den Händen gehabt. Also verglichen mit den normalen Filmen gingen die sogar vom Preislichen her. Aber trotzdem war das immer eine Masse, weil das hast du beim Pornopublikum natürlich gemerkt, du musstest relativ schnell auch viel Nachschub da haben.
Ja, klar.
Das weil irgendwann hat man sich halt durchgesehen und so. Wie gesagt, ich glaube damals, die haben sich von diesem Familienkonzept deutlich mehr erwartet. Aber so, wenn du die Entwicklung nachschaust, wie die Videotheken dann gelaufen sind, ist ja dieses Familiär-Ding trotzdem, hat sich das letzten Endes durchgesetzt, ein bisschen. Dass du doch mit 16 schon in die Videothek konntest. Gerade natürlich, als die auch angefangen haben, Games zu verleihen und ähnliches. Das war natürlich ein Riesengeschäft für die.
Ja, klar, klar. Aber später hat sich's dann doch totgelaufen. Was ich erlebt habe als Kunde ist, bei einer Videothek, dass dann Jugendamtmitarbeiter undercover da tätig waren. Die haben den Videotheker ausgefragt, na, so einen jungen Burschen auch. Hätten wir beide auch sein können. Und ja, was ist denn, wenn dann ein Junge sagt oder seine Mutter ruft an und sagt, der kann den Film mitnehmen. Ja, dann kann ich ihm den geben. Boah, da ging's ab dann.
Ja, ich würde aber lügen, wenn ich sage, wir haben das nicht auch so gemacht. Also tatsächlich, gerade bei Stammkunden, gesagt haben, ich schicke jetzt meinen Junior vorbei, da stand die weiße Plastiktüte und die zwei Filme reinpackt. Also ja, da hatten wir vielleicht Glück. Aber was ich mich daran erinnere, dass wir mal eine Hausdurchsuchung hatten tatsächlich. Also einfach außer eine Prüfung und wo dann auch geschaut worden ist. Aber das sind wir auch nochmal durchgekommen. Ich weiß nur, dass das große Thema war, eine Kistenumzugskarte mit beschlagnahmten Filmen im Keller gestanden ist. Und da ging dann kurz mal die Diskussion, dass wir die ja nicht behalten durften. Und da hat aber der Chef damals dann schon gesagt, Moment, die sind komplett nicht zugänglich. Die stehen in einem Kellerraum, der verschlossen ist. Da haben nicht mal meine Mitarbeiter, da habe nur ich einen Zugriff drauf. Und vernichten oder ähnliches muss man sie nicht.
Ah, okay. Ja gut, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich dachte jetzt, dein Chef kam nie wieder und wurde eingesperrt für 20 Jahre. Da wäre ich jetzt nicht so. Ein paar technische Probleme gab es dann auch immer noch, Fauxpas, wo Kunden zu mir kamen, nicht nur eben wegen dem Makrovision, sondern einmal hat mir einer erzählt, ja, also der Film, der ist kaputt. Also der hat oben und unten schwarze Balken. Also das geht nicht. Das Bild ist viel zu klein.
Ja.
Und dann musste ich ihm erklären, ja, das ist aber das Original-Filmformat. Ja, Widescreen 1:2:35, glaube ich, war das in dem Fall. Und oh Gott, der wollte das nicht glauben, ne? Weil viele Filme waren ja gezoomt damals, ne? Ja, 4:3. Genau. Und es kam dann schon hin und wieder vor, dass auch Filme zum Glück für uns Filmfans im Original-Filmformat kamen, aber ja.
Ja, oder Leute, die sich beschwert haben, dass der Film nicht gelaufen ist, bei dir läuft er auf dem Abspielgerät. Ich meine, das war die VHS-Zeit. Man muss fairerweise auch echt sagen, ist ein Film ein paar Mal gelaufen und möglicherweise auch auf Kisten, die jetzt nicht ganz so super sauber waren, dann hast du schon irgendwann Schmieren und ähnliches auf deinem Magnetband gehabt und es hat geflattert oder ähnliches. Aber da hattest du ja dann die netten Schrauben, an denen du nachjustieren musstest. Und wir hatten tatsächlich auch so eine Reinigungsmaschine irgendwann.
Okay, ah ja, ja gut. Gibt's ja auch noch die Reinigungskassette, gab's ja auch, ne? Also ja. Ganz
ja,
klar.
Das war zum Beispiel Zubehör, was wir tatsächlich auch verkauft haben. Ne? So eine Reinigungskassette oder ähnliches.
Ja, das ist natürlich das, was wir nicht so wirklich vermissen. Ne? Bei der VHS, also der Qualitätsverlust, wie du sagst, nach mehrmaligen Anschauen war schon enorm.
Ja, aber es war trotzdem, finde ich, eine spannende spannende Zeit, weil wie gesagt, das Private kam ja erst so langsam hoch. Und natürlich hast du dir, also so ging es mir zumindest, nachdem wir von drei Kanäle hatten und durch auf einmal RTL Plus hieß es damals, da hast du dich ja auch tot geschaut. Aber dann in der Videothek hast du halt nochmal einen ganzen Satz voll von anderem Stoff gekriegt und auch Sachen, wo du nie was davon gehört hast oder ähnliches. Also
ja klar, also der Videomarkt generell hat in kürzester Zeit das Mediengefüge auch neu etabliert, ja, und auch verändert. Es wurden ja Filme auch nur für den Markt produziert. Canon zum Beispiel hat das sehr früh erkannt. Die haben zwar fürs Kino, aber auch bewusst für den Videomarkt schon produziert. Und ich glaube, deren Aufstieg und Erfolg beruht weitestgehend auch auf Videothek.
Ja, definitiv. Also wenn du da auch die Bandbreite der Labels anschaust, die es damals gab. Also es gab ja wirklich eine Menge Labels. Aber gut, es gab die ganz großen und da hast du es auch irgendwie gewusst. Und es war natürlich auch, wenn du die Ware eingeräumt hast, die Marketing-Dinger, die immer diesen blauen Rand hatten.
Ja.
Oder aber auch diesen, kennst du noch die schwarzen Cover mit den weißen Punkten, die sie auch mal hatten?
Okay, nee, weiß ich jetzt gar nicht.
Eine der ersten Geschichten und so. Und ich meine, das muss man einfach auch sagen, das Format war halt, also es war eine schöne Kassette, das hatte schon auch was. Und das ist Eiling von dem Film. Und dann kommt ja erstmal dieser, also wenn du heute jemand beschreibst, den Vorgang des Kassettenspulens, das glaubt ja eigentlich keiner mehr. Also und allein schon der Vorspann. Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Filmprogramm Ihrer Wahl vorstellen, bitten wir Sie einen Moment von langfristiger Aufmerksamkeit. Die Kinofilme sind auch Videofilme, blablabla. Das habe ich nicht abgelesen, ich kenne das tatsächlich auswendig, weil ich es so oft gesehen habe.
Ich habe es immer vorgespielt, aber den Anfang habe ich auch immer gehört, ja, klar.
Und da kamen erstmal irgendwelche obskuren Trailer. Asphaltkit, der neue Film von irgendwas. Und teilweise haben ja die Trailer fast mehr Spaß gemacht. Und ich weiß noch, das gab es bei uns auch, dass, ich weiß nicht, wie oft die erschienen sind, aber tatsächlich für die VOTK auch so Kassetten hergestellt worden sind, nur mit Trailern, fürs Einkaufen.
Das gab es auch, ja, für die Videotheken. Und man muss ja auch sagen am Ende, dass die Videokassette das Kino nach Hause gebracht hat. Davor gab es Super 8, da wurden die Filme aber nur ausschnittsweise, es gab eine Ausschnittsversion weitestgehend nach Hause gebracht, aber die Videokassette hat uns die weite Welt gezeigt. Ich bin noch mit 3-4 Fernsehprogrammen aufgewachsen, da liefen halt Schinken, die waren 30 Jahre alt, die waren aus den 50ern dann in den 80ern. Also da gab es hin und wieder mal ein Highlight, ich weiß noch, wo Nebel des Grauens lief, das war mega dann im ARD den aufzunehmen oder diese fantastische Filmreihe oder der Wunschfilm.
Der Wunschfilm war legendär, also anrufen, damit Konvoi läuft. Und ihr Theken haben das dann tatsächlich zugänglich gemacht. Und ich meine, das hat ja dann auch angefangen, dass auch irgendwann so wirkliche Klassiker, die ja ewig nicht irgendwo, also dass sich die großen Labels auch lang geweigert haben, die ganz großen Klassiker auf Video zu releasen. Das Beispiel ist jetzt Blues Brothers oder E.T. zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, zu Beginn, also 77, einer der ersten Verleihlabel war VPS, VPS Video und dann kam VMP raus. Die Majors, die kamen erst 82, 5 Jahre später auf den Markt, als eben die Straßen von den kleinen Labels geteert worden sind und genug Videorekorder verteilt waren, schlau genug waren sie. Und wie du sagst, manche Filme wie E.T., Blues Brothers, die kamen Jahre danach, auch die Disney-Produktion oder auch Indiana Jones und Star Wars, weiß ich, die kamen auch erst 3-4 Jahre später.
Ja, wenn man sich heute die Verwertungskette anschaut, wo es quasi gefühlt keine 3 Monate dauert, bis ein Film aus dem Kino draußen ist, auf DVD oder im Stream, das kann man sich damals gar nicht mal vorstellen, wie lange das teilweise auch als Videotheken verbreitet waren, gedauert hat, bis dann tatsächlich der Film dann mal auf Video erschien.
Ja, da hast du hingefiebert, ne? Also ja, ganz klar.
Und es war auch immer, wenn so ein Ultra-Blockbuster kam, da ist August an dem Wochenende brummt der Laden. Da rennen die Leute die Hacken ab nach dem Film.
Und die Watch-Partys haben dann noch live zu Hause stattgefunden. Man hat sich beim Freund getroffen und gemeinsam hat man den Film geschaut. Heute kann man das ja bei Amazon oder Netflix per Knopfdruck machen, aber
ja,
früher war
das tatsächlich so, dass es so ein Event war. Ich meine, ich habe dann auch irgendwann angefangen, also natürlich hat sich's bei mir auch irgendwann geschnitten mit Ausgehen und ich habe dann auch als DJ nebenher gearbeitet, so in der 12. 13. Klasse, was dann ein bisschen den Videothekenjob auch schwieriger gemacht hat. Aber ich erinnere mich da auch schon dran, dass es durchaus mal der Fall war, dass man sich gerade vor Feiertagen oder so mit Freunden 3-4 Kassetten mitgenommen hat und dann zusammen angeschaut hat, wirklich so einen Event-Charakter hat, was du heute eigentlich gar nicht mehr so hast. Aber gut, wenn ich mal so einen Trash-Film-Nacht rufe oder so, aber wann hast du das letzte Mal Leute zu dir zum Filmschauen eingeladen?
Jetzt, ich glaube, da reicht mein Gedankenspeicher nicht. Es ist so lange her.
Ja, wahrscheinlich noch mit D-Mark bezahlt.
Wahrscheinlich. Also, ich weiß, in jungen Jahren, da könnte ich euch x Abende oder Nachmittage, vor allem nach der Schule, erzählen, weil ich war Schlüsselkind. Meine Mutter hat den ganzen Tag gearbeitet, somit war bei mir sturmfrei und deswegen wurden die meisten Filme bei mir angeschaut. Wir waren dann zwischen 4 und 8 Leuten. Ich weiß noch, Tanz der Teufel, das war eine Mutprobe. den zu schauen mit 12 Jahren, oder? Die American Fighter Filme, ne? Rambo, Rocky, das hat man alles zusammengeschaut und ich möchte es nicht missen, es war schon geil.
Ja, definitiv, also es war, und natürlich, wenn man da auch gearbeitet hat, also ich habe ja auch mal im Kino gearbeitet, da hat es einen ähnlichen Effekt, ich glaube, beim Kino war es sogar noch größer, aber natürlich warst du dann auch immer so der, kannst du nicht mal den mitbringen und mir ausleihen und oder überspielen. Und wie gesagt, ich hatte halt das Equipment und bin mir sicher, in meinem Bekanntenkreis gibt es den einen oder anderen Horrorfilm-Fan, der einen Großteil seiner Sammlung mir zu verdanken hat, weil wir das Zeug irgendwie bei mir daheim durch den Videorekorder gejagt haben.
Ja, das denke ich auch. Und ich muss zugeben, ich glaube, meinen sozialen Status hat es auch erhöht in der Klasse, weil ich war der Videodealer. Ich hatte die neuesten Filme in der Regel, weil ich da auch das Interesse hatte.
Ja, es hat ja nicht auch nicht nur die Filme, sondern auch zum Beispiel das ganze Merch drumherum. Dass du eben ein Filmposter kamst und die Filmposter oftmals verschenken konntest. Du konntest dir die geilen Filmposter rausziehen irgendwie, bevor sie... Ich glaube, wir haben die sogar von dem Markt verkauft irgendwann.
Ja, ja, ungefähr.
So um den Dreh. Und bei mir war das ganze Zimmer mit irgendwelchen obskuren Filmplakaten voll flashtert. Also, weil ich halt da Zugriff drauf hatte.
Ja, klar, man hatte den Vorteil auch eben Verleihfilme, von denen sie mehr hatten, war ja so, dass nach einer gewissen Zeit ein, zwei in den Verkauf gingen und konnte man sich auch vorher auf die Seite legen. Ja, ist auch klar. Weiß ich noch, war bei mir Bad Boys 1, harte Jungs, gleich auf die Seite gelegt. Haha, 20 D-Mark für eine 18er VHS. Geil.
Hattest du bei dir auch Diskussionen, wenn Leute keinen Film zurückgespult haben?
Ach ja, die hatte ich jedes Mal, deswegen habe ich das gehasst, dass das so war, weil echt die meisten Leute haben das nicht einsehen wollen, obwohl es klar überall drauf stand.
Ja, ganz groß auf der Kassette. Ja. Zurückschwulen, bitte zurückschwulen, sonst eine Mark.
Einer hat mal diskutiert, was ist denn das für eine Technik, die man dann zurückspielen muss? Ja, manchmal habe ich sie gelassen, habe ich nicht weiter diskutiert, weil...
Ich habe nicht immer den Bock drauf gehabt. Es gab schon so Fälle mit Leuten, die da mit 15 Filmen kamen, du machst auf, der erste dann zurückspult, zweiter dann zurückspult, dritter dann. Sagst du, sorry, normal, wenn es einer gewesen wäre, hätte ich da ein Auge zudrückt, aber ich stehe jetzt hier erstmal dran und spule die ganze Scheiße zurück und hast du dann trotzdem dann Geld geben lassen. Also, war schon wild.
Ja, genau. Also, habe ich wie du gehandhabt am Ende auch so. Du hast gesagt, dass, hey, wenn es mehrfach war, okay, aber ansonsten habe ich dann drüber hinweggesehen, sie schnell reingeschoben. Aber es gab natürlich auch so Rush-Hour-Zeiten, wo so viele Leute standen und da hast du die Kassetten nur noch so gestapelt, da bist du kaum mehr hinterhergekommen und da war ich manchmal etwas strenger, weil, wie du sagst, wann soll ich den noch zurückspielen? Also vor allem am Wochenende.
Also das erste Jahr, wo ich da gearbeitet habe bei uns, da gab es zum Beispiel, muss man auch alles handschriftlich noch machen. Also kein Warenwirtschaftssystem, du hast da eintragen müssen, was für ein Film. Irgendwann haben sie dann umgestellt, da erinnere ich mich aber aus, bin ich gerade auch jedenfalls auf einen Nadeldrucker, wo du quasi kaum lesen konntest, was derjenige ausgeliehen hat. Aber Hauptsache einen laminierten Ausweis. Gab es bei uns zwei. Also einmal für ich darf überall rein und einmal den ich darf leider nur einen 16er. Und da hatten wir auch Diskussionen. Hey, Leute, die sich von irgendjemandem einen Ausweis ausgeliehen haben und den du halt auf 100 Meter angesehen hast, dass alles ist nur keine 18.
Ja, klar, man kennt es. Alten Personalausweis. Ich habe ja immer jünger ausgesehen, deutlich jünger. Und ich bin auch nirgends reingekommen eigentlich. Und dann habe ich von einer Zigarettenschachtel von dieser Steuermarke die Zahl ausgeschnitten, die war auch grün, drüber geklebt. Aber wenn der Türsteher schlau war, hat er unten in den Code geschaut. Das wusste ich nicht, da stand das Datum nochmal drin. Ne?
Ja, absurd. Also, aber wie gesagt, was die Leute da... Und das war auch, also das weiß ich auch tatsächlich in dieser 18er-Planung. Ich habe das ein paar Mal so beobachtet. War bei mir aber auch nicht anders, bevor jetzt jemand denkt, ich mache ja die Leute schlecht, dass du als das erste Mal offiziell so eine 18er-Abteilung rein durftest. Das hatte ich schon so eine Gralserfahrung. Irgendwie so, boah, jetzt kann ich mir das alles ausleihen. Geil, jetzt kann ich offiziell mir endlich Invasion of the Bloody Farmer ausleihen. Scheiße.
Du arme Sau. Ja, man war halt erwachsen. Das war das Gefühl, jetzt bin ich, bin ich ein Mann.
Das weiß ich dann auch noch, als ich da drin war, mit den Pornos war mir das anfangs mega unangenehm. Also ich habe mich darauf gefreut, dass ich in der 18er-Abteilung arbeiten konnte, weil natürlich Begehrlichkeiten, 18er-Filme, Horrorfilme, da war ich schon damals ein bisschen drauf. Habe mir dann auch ab und zu Sachen halt aus dem Regal mitgenommen. Aber als ich dann offiziell da rein durfte und auch da drin arbeiten musste, da war mir das echt unangenehm, weil ich da halt sehr schnell gemerkt habe, dass halt das meiste Zeug, was da über die Theke gegangen ist, im 18er-Bereich halt Pornos waren. Bei manchen wollte ich sie einfach nicht vorstellen, was die mit den Pornos machen.
Ja, das hast du lieber
also,
nicht.
Da hast auch teilweise, also ich habe auch wirklich, wir hatten Sakrotan, da stehe für die Hüllen.
Okay, ne, das hatten wir nicht, aber gut, hätten wir mal machen sollen, weil klar, solche Gedanken hat man immer so, wo lag wohl die Kassette?
Ja, und das war halt schon wild teilweise. Aber man hat auch gemerkt, so als ich dann aufgehört habe, da zu arbeiten, ging die Videothek schon deutlich schlechter. Also so dieses große Geld mit der Familienkiste kam nicht. Und ich glaube, für die Indie-Geschichte, in der ich da war, war es tatsächlich der Genickbruch einfach, dass die halt Stadtrandlage Stuttgart, aber halt du in Stuttgart schon die richtig großen Ketten drin hattest.
Ja klar, und da sind die Leute dann wahrscheinlich hingefahren, ja, genau, also.
Ja, also es war ja auch, weißt du, tatsächlich gibt es in Clerks so eine Szene, wo der auch in der Videothek gearbeitet hat und dann aber in eine andere Videothek fährt. Und so ging es mir auch, als ich das erste Mal in so einer großen Flächenbibliothek stand und mir dachte, boah, was haben die alles, wo wir nicht haben? Und die halt natürlich, ich meine, die hingen da finanziell schon sehr drin. Und ich glaube, die haben dann auch irgendwann die Reißleine einfach gezogen, weil ich schätze mal, auch bei der Bank und so hattest du als Videothekar nicht unbedingt den besten Ruf. Und wenn die halt die Kunden wegbrechen, du hast halt dann viele Zusatzmöglichkeiten, wie das Geld reinholst. Und man muss einfach sagen, die hatten ja auch teilweise Kampfpreise. Also ich erinnere mich, dass es echt teuer war, auch Filme auszuleihen erstmal. Also klar, du hast diese Pakete gehabt. Ich glaube, wir hatten Gliederung auf drei Farben und dann drei Filme 10 €, drei Filme 15 € oder drei Filme 20 € Mark, alles in Markpreise, je nachdem, wie aktuell die Dinger waren.
Ja, bei uns hieß es pro Kalendertag 3 D-Mark. Ja, da gab es auch immer Diskussionen, weil die Leute brachten ihn dann am nächsten Tag zurück und wollten 3 Mark zahlen. Da sage ich, pro Kalendertag, du musst 6 Mark zahlen.
Ja. Aber auch geil natürlich die Leute, das hatten wir auch, die morgens um 10 kommen sind, sich einen Stapel Filme mitgenommen haben und dann 5 vor 12 haben jetzt Scheiß überbracht. Und du hast gedacht, das ist Scheiße, jetzt brauche ich mindestens noch 20 Minuten, bis ich den abgewickelt habe.
Ja, richtig. Ja,
Scheiße.
gut, das ist im Einzelhandel wahrscheinlich ähnlich, gell? Da gibt es immer so
Ja.
Leute kurz vor Ladenschluss.
Ja. Aber wie gesagt, ich denke, dass für die kleinen Videotheken, also erstmal natürlich diese Rechtsunsicherheit, die da einfach auch war. Der Beruf des Videothekars oder Videotheken war ja locker bis in die 90er verschrien eigentlich.
Ja, die hatten ein Schmuddel-Image, zwielichtig, ganz klar, da hast du recht. Ja. Das war auch das Faszinierende für mich als Fan, was zudem ein Problem war, glaube ich, bei den Kunden. Die meisten Mega-Nerds, wie ich mich auch zähle oder dich, die waren ja in mehreren Videotheken angemeldet. Und wenn die eben ein geileres Portfolio hatte, dann
Warst du weg?
warst du weg. Ja, das war so.
Und ich meine, du musst schon sagen, gerade diese Videotheken, die jetzt von Privatpersonen gemacht worden sind, den hast du halt auch angesehen. Regale selber gezimmert, Schlüsselanhänger irgendwie, dekomäßig halt was an Plakaten irgendwie reinkam, alles ein bisschen schmuddelig, ranzig. Die Personaldecke hat dafür gesorgt, dass auf vielen Sachen natürlich auch entsprechend Staub lag. Also, und dann gehst du halt in diese Blockbuster-Dinger, Viewbuster oder so, die war halt echt. Alles clean, alles hell, alles schön. Dann siehst du eine Wand mit der Neuerscheinung, wo ein Film halt wirklich 50 Mal gefühlt dasteht. Und dann auch die ganzen Nebenverkäufe, die ja auch gemacht haben. Die haben ja, also das war so, als ich dann Kunde war, dass in meiner Stammbibliothek in Stuttgart habe ich auch regelmäßig meine Spiele gekauft.
Ach so, wirklich? Na gut,
Ja.
das habe ich im Game Zone. Vielleicht kennst du den noch?
Ja, das kenne ich noch. Aber das war,
Legendär.
Maro war damals auch, das war eine Videothek und gleichzeitig halt ein Videospielhändler. Aber der hat zum Schluss nur noch Videothek gemacht, weil sich das halt dann auch gerechnet. Und da hast du einfach auch, also da war immer Halligalli und ich erinnere mich so in den letzten Phasen von meiner Videothekengeschichte, dass ich da auch an Freitag, Samstagabend teilweise echt da saß mit vielleicht 3, 4, 5 Kunden, die am reinkommen sind.
Ja, genau, das kenne ich auch noch. Ist aber auch saisonal bedingt. Ich habe zu kurz zeitig gearbeitet, aber ich kenne es von Freunden. Im Winter war schon mehr los. Ne? Ist wie in
Ja.
Deutschland mit den Kinos im Sommer, wenn das Wetter gut ist, kamen schon weniger. Ja. Also außer die Pornofans.
Natürlich, also das war halt immer, das hat mir auch damals so der Mann von der Moni gesagt, ich weiß gar nicht, wie der hieß, dass das halt wirklich lange Zeit auch einfach das Gerücht war, auf dem alles gelaufen ist. Also wo dann auch wirklich, wenn eben in der Familienbibliothek wenig Umsatz war, weil eben Sommer war, weil die Leute im Freibad oder im Biergarten oder im Urlaub waren, auf deine Pornokunden konntest du dich halt echt immer verlassen.
Ja, so sind die Triebe, ne? Die tun dich immer wieder da reintreiben. Ja, so grundsätzlich, was hast du daran geliebt und gehasst, dort zu arbeiten?
Also gehasst habe ich daran vielleicht, wenn man sagen, bestenfalls irgendwo die Spätschichten irgendwo, weil es natürlich Spätschichten einfach sich ziehen. Geliebt habe ich einfach tatsächlich, dass ich da auf einem Medium Zugriff hatte, was mich damals, also Film war für mich schon damals ein großes Thema. Aber ich würde sagen, dass die Wurzeln von meiner Filmleidenschaft in dieser Bibliothek auch gelegt wurden. Weil natürlich habe ich mir auch in jungen Jahren viele Klassiker angeschaut und auch viele im Horrorbereich oder so. Aber dieses Obskure, dieses Faszinierende auch für Trash oder so weiter, ich glaube, glaube, das kam viel durch Videotheken, weil du da einfach irgendwann, habe ich halt nach dem Motto in der Notfrist der Teufel fliegen, mir Filme ausgeliehen und habe dann halt auch angefangen, italienische Western, französische Komödien, spanische Komödien, einfach was halt reinkam, hast du dir ausgeliehen, weil du kanntest ja schon alles. Und ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass ich so eine, im Kopf so eine Programmfilm, also dass ich auch selber heute über mich sage, ja, ich habe einen Film für Horror, ich mag obskurer Film, aber ich kann vielen verschiedenen Filmgattungen was abgewinnen, weil du also da vielleicht schon unbewusst gelernt hast, wie unterschiedlich Kinosprache sein oder Filmsprache sein kann, je nach Land. Und ich glaube, was ich halt auch mochte, war einfach, dass ich zum Teil noch mit, also auch wenn ich nur eine Aushilfe war, in so einer Wildwestzeit einfach sagen kann, ich habe das miterlebt.
Ja, das ist natürlich ein großer Pluspunkt. Was ich gehasst habe, war die Verwaltungssoftware. Wir hatten das nicht mehr händisch auszufüllen, sondern mit dem Computer, mit einer Software, und die hat immer wieder mal gesponnen. Und da musste man anrufen bei so einem Unterstützungsdienst, ja, und dann ging der nicht hin, dann konnte der dir nicht helfen. Die Kundschaft hat sich gestapelt und das kam nicht nur einmal vor. Das habe ich gehasst. Also es war so eine Sache. Und geliebt habe ich, wie du einerseits, ja, die Bandbreite, die man dort mitbekommt, andererseits der Kontakt mit Gleichgesinnten in der Videothek. Das war praktisch mein Filmforum neben meinem Freundeskreis, weil es gab ja kein Internet zu der Zeit, wo man sich treffen konnte. Das hat man dann in der Videothek gemacht.
Ja, wobei das bei mir zum Beispiel wirklich kaum eine Rolle gespielt hat. Das ist auch wirklich so ein Ding, dass sind die Leute hin zum Film ausleihen und gut ist. Und das war dann auch so, du hast natürlich mit dem einen oder anderen geredet und gerade mit den Stammkunden hast du halt öfters mal geredet. Und aber ich glaube, was da auch noch war, dass es so ein bisschen bei mir die Wurzeln gelegt hat, für was ich beruflich machen will. Dass ich halt gemerkt habe, ich habe diesen Spaß dran, auch Leuten was zu empfehlen. Es kam ja ab und zu kam es tatsächlich dann doch mal vor. Oder auch mit einer Materie zu arbeiten, mit der ich Spaß habe, der Kundenkontakt, dass du irrsinnig unterschiedliche Menschen kennenlernst da drin auch. Und das hat, glaube ich, viel so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich jetzt nicht irgendwo mir eine Zulassung als Psychologe geholt habe und gesagt habe, ey, ja, ich mache eine Praxis. Vielleicht wäre es vernünftiger gewesen, sondern gesagt habe, nee, ich will einen Videospielladen machen oder einen Comicladen, weil das hat schon einmal so diese Wurzeln einfach gebildet, dass ich da dann diesen Spaß dran hatte.
Hat dich geprägt, ja. Was geht aus deiner Sicht mit dem Niedergang der Videothekenfirma verloren?
Schwierig. Ich glaube, so eine gewisse Pioniergeschichte einfach, die da war. Also geht damit verloren. Und auch ein Metier, wo viele Leute sehr viel Herzblut reingesteckt haben. Einfach. Ich glaube auch ein bisschen die Zugänglichkeit zu Sachen, die jetzt nicht groß irgendwo beworben werden. Klar, natürlich kommt in Mediamärkten der Film raus, Tom Sawyer gegen die Zombies oder so. Aber ich glaube eher, den hat man sich damals halt in der Bibliothek eher mitgenommen, als dass du die heute für 10 Euro kaufst.
Ja, ich würde auch sagen, die Vielfalt geht ein bisschen verloren, würde ich schon sagen. Also in der Breite. Und das andere ist, was viele vergessen, ist einfach, das war die Heimat der damaligen Nerds und ist schon die Geburtsstätte der heutigen Nerdkultur.
Und ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, wie viel unglaublich viele Sachen es gibt, die bis heute noch nicht auf DVD erschienen sind.
Ja, ja.
Die stimmt. Immer noch irgendwo im Rechtepaket mal verkauft wurde, wo es deutsche VHS. Also ich hatte auch lange tatsächlich so, ich glaube, lass es mal 20, 30, 40 Filme sein. Oder von locker die Hälfte auch aus dieser Videothekenzeit gewesen, also aus der Videothek, wo ich gearbeitet habe. Sachen, die einfach nie irgendwo auf DVD, also auch im Ausland nicht auf DVD erschienen sind, großartig. Beste Beispiel, Grant the Wrestling Movie oder Tattoo. Das waren Sachen, die habe ich in der Videothek entdeckt und habe es bis heute nicht auf DVD irgendwo gesehen.
Ja, also da gibt es noch viele Schätze zu entdecken und ich glaube, wenn die Videotheken damals nicht so groß geworden wären, hätten wir die Filme hier in Deutschland wahrscheinlich synchronisiert gar nie gesehen. Ne? Also.
Ja, und du hast natürlich auch noch mal diesen, also auch was sie damals in Marketinggeschichten gesteckt haben. Jetzt Marketing wird heute auch noch gemacht, aber auch an Postern, du hast ja zu den obskursten Dingen teilweise Poster bekommen. Also wurde dir heute die Hacken danach abrennst nach solchen Postern.
Ja.
Mein ganzer Stolz, den ich hier in meiner Wohnung hängen habe, du kennst sie ja, Florian, ist eine Videothekenleuchte von Ufa mit 30 wechselbaren Motiven, die von hinten beleuchtet wird. Das Ding ist so billig gebaut, aber das habe ich nie wieder gesehen und das gebe ich auch nicht her. Und wenn du dir allein schon die Filme anschaust, ey, da behaupte ich mal, ich lege dir unseren Hörern, würde ich die Folie hinlegen und die erkennen vielleicht, wenn es viele, 3, 4 Filme davon.
Ja, und ich denke damit auch die Liebe zum Film und zum Detail geht damit schon ein bisschen verloren, würde ich schon sagen.
Absolut. Ich meine, es gab ja, wie gesagt, auch Videotheken, die haben sich noch über den Zenit gehalten. Jetzt zum Beispiel das Studio 451, wo einfach sagen muss, die haben wunderbar viele Sachen kuratiert. Und auch wenn mir heute zum Beispiel Leute sagen, kriegst du alles als Stream? Nee, Quatsch, du kriegst eben nicht alles als Stream. Und da waren Videotheken, ähnlich wie Bibliotheken vielleicht auch, halt doch immer ein Anlaufpunkt, also sowas wie das Studio eben, wie die Filmgalerie, dass du wusstest, okay, wenn die den nicht haben, dann gibt es den tatsächlich nicht nirgends.
Ja, und der Videothekar oder die Filmleute damals haben schon ein bisschen als Wegweiser gedient. Klar, das gibt es heute als Podcast vielleicht, als Podcasts, die wo auch ein bisschen Wegweiser sind, in dem großen Dschungel an Streaming, weil ich habe auch einige Streaming-Anbieter, aber ehrlich, ich zapp mich da immer eine halbe Stunde durch, bis ich manchmal einen Film finde.
Und meistens ist dann doch was, das man schon kennt.
Ja, richtig, richtig. Also klar gibt es den einen Film, den man sehen will, ja, wo man bewusst hingeht, aber es war früher auch so. Also ich finde, man kann sich schwerer treiben lassen, aber okay.
Ja, aber es ist halt schade, dass das sind wir ja wieder auch ein bisschen bei Filmkonservierung und so. Dass sowas wie die Videothek, gut, ein bisschen haben es natürlich auch die Bibliothek jetzt übernommen. Zumindest mit, sagen wir mal, gängigen, eingängigen Filmen, also Lotta und ihre Fistfucker wirst du da wahrscheinlich nicht finden. Aber ich bin also tatsächlich, als ich das erste Mal wieder bewusst in der Bücherei war, vor allem jetzt in so einer großen wie München oder Nürnberg oder Stuttgart, und ich gesehen habe, was sie da an Medienverleih inzwischen haben, da war ich echt baff.
Okay, dann muss ich wohl mal wieder gehen. Also ist mir gar nicht so bewusst.
Ja, also tatsächlich auch gut sortiert. Und ich dachte so, hoppla, wo du aber auch merkst, dass die Leute vielleicht nachkommen. Aber so diese Pioniergeschichte, die halt die Bibliotheken schon hatte, das ist schon was du so gar nicht mehr findest irgendwie.
Definitiv. Ich würde sagen, jetzt sind wir am Ende angekommen. Jetzt haben wir es noch mal ein bisschen gelobt.
Ja, es war eine gute Zeit. Und ich habe mir echt überlegt, im Vorfeld, gibt es überhaupt noch Bibliotheken? Also mir wären in Nürnberg zum Beispiel keine bekannt. Aber wenn ich das von dir höre, in München gibt es noch eine. Geil. Also ich finde es tapfer, wenn da Leute echt noch durchhalten.
Ja, gibt es tatsächlich. Also ich habe mit dem Videothekar ja gesprochen und eben, er hat gesagt, die Pornoabteilung wird immer größer und die normalen Filme immer kleiner. Ich habe nur Fotos von der normalen Abteilung gemacht. Kann ich dir mal schicken per WhatsApp?
Also ich habe auf dem Land tatsächlich auch so 2-3 Videotheken noch gesehen, wo ich irgendwie mal ländlich jetzt mal unterwegs war in den letzten Jahren. Also 1-2 Jahren, wo ich dachte, haben die echt noch eine Videothek? Videostar? Aber das Ding ist, sah halt auch von draußen schon sehr ranzig aus.
Ja, klar, also die sind schon kurz vorm Aussterben und gibt es nur noch vereinzelt. Aber deswegen bin ich auch bewusst reingegangen, auch fürs Videothekenbuch, und habe gesagt, das muss ich noch festhalten. Wer weiß, wie lange es die noch gibt.
Ja, bei vielen ist das ja auch, ich habe mal irgendwann ein Interview gelesen, dass Anna auch gesagt hat, also Geld verdient er damit immer, für ihn ist das nur Liebhaberei, dass er es betreibt eigentlich.
Ich denke, das ist bei dem auch so, ja klar, weil allein die Ladenfläche, die der hat, die musst du erstmal bezahlen in München, ja. Also da musst du schon viel verleihen.
Gut, oftmals sind es ja alte Mietverträge oder aber auch sich einfach, dass einem das Gebäude gehört oder ähnlich und man halt sagt, ich möchte es auch mal hier machen. Ich meine, ich hätte auch gerne eine Videothek gemacht, aber dann habe ich mich ja dann doch dazu entschieden, nicht zu verleihen, sondern zu verkaufen.
Ist aber auch so, durch das, dass die Preise immer weiter runtergingen, haben das dann vor allem auch die Nerds gemacht. Ne? Habe ich gesagt, dann kaufe ich mir gleich, bevor ich ihn ausleihe.
Ja, ich glaube, gerade die Spezialnerds, da ging es ja sogar noch weiter. Die wollten ja irgendwann, gab es halt das Thema Uncut und da hat man sich ja das Zeug sonst woher teilweise bestellt. Also ich erinnere mich da auch an niederländische Mail-Order-Versandlisten und Ähnlichem. Ich bis heute immer nicht sicher bin, ob die wohl die Rechte dran hatten. Es gab ja nochmal so einen Aufschwung in den Bibliotheken dann tatsächlich, als so diese Grauzone mit Cover, die ja ein gewisses Astro-Label gemacht hat, dass auf einmal halt so Sachen wie Dawn of the Dead oder New York Ripper und so auf einmal doch wieder verleihbar waren. Ich glaube, das hat nochmal so einen kurzen Push gebracht, bis halt die wieder zugeschlagen haben. Naja.
Was ich interessant fand, ist, beim Interview zum Videothekenbuch hat ein Macher gesagt, einer der größten Faktoren für das, dass die Videothek jetzt am Ende ausstirbt, ist die Bequemlichkeit der Menschen. Weil das Zurückbringen, das will ja gar keiner mehr machen. Das ist ein großer Punkt. Und das war auch schon in den Ende der 90er ein großer Punkt, ja, wo die Kaufkassetten kamen. Weil das Abholen und wieder hinbringen ist immer so ein Punkt, man muss nochmal dahin. Ja. Und das habe ich gar nicht so gesehen. Und wo ich drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, ja, jetzt vielleicht nicht mehr, aber in den 90ern kann schon sein. War ich vielleicht ähnlich. Gut, ich wollte natürlich die Hülle und das Cover auch in meinem Schrank haben. Aber ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass es auch, also erstmal natürlich, dass es eine gewisse Medienvielfalt einfach mehr gab. Du hattest ja, wie gesagt, du hattest auf einmal mehr Privatkanäle. Kaufkassetten waren erschwinglicher, beziehungsweise dann auch kam ja auch die DVD auf den Markt irgendwann und da wurde es ja richtig erschwinglich auch alles. Aber ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen mit der Bequemlichkeit, weil du musst dich nicht ansehen, du musst nicht aus dem Haus und dann gehst halt raus und dann ist halt dummerweise der Film, wenn du ausleihen willst, weil es vielleicht nur 2 Exemplare gibt, ist halt wieder verliehen.
Ja, genau.
Ja, und ich glaube, das hat auch viel mit dem Sahverhalten, was sich sowieso in den letzten Jahren sehr geändert hat, durch Internet und Ähnliches. Ich meine, du hast 2 Töchter, schau mal, wie die sich verabreden mit Freunden.
Ja, ganz anders wie wir, ist schon
Ja.
klar, ja, da hast du recht.
Und das ist ja auch wieder, wo wir bei dieser Eventgeschichte sind. Sowas wie, dass du dir am Wochenende mal drei, vier Freunde einlädst zu einem Filmabend, das machst du eigentlich wirklich kaum mehr. Außer Bequemlichkeit und weil, und ich glaube halt, dass für viele Leute, ich hatte das Thema erst neulich auf einer Geburtstagsparty, wo auch einer gemeint hat, ah, er glaubt alles und ja, das ist ja alles, Mediabooks sind ja am Kommen und ich sagte, er soll das nicht unterschätzen. Ich glaube tatsächlich, dass eine ganze Generation, da brauche ich bloß bei den Kindern von meiner Freundin schauen, damit aufwächst, dass sie die Filme eben nicht mehr aus dem Regal nehmen, sondern als Stream. Und was es als Stream nicht gibt, das gibt es auch in den Köpfen der Kids halt nicht, wo wir wieder bei der Bequemlichkeit sind.
Ja, irgendwann wird es vielleicht dann so verkauft als Interieur, als Accessoire fürs Regal wie Bücher.
Ja,
Wer
also es wird immer
weiß.
so einen kleinen Liebhabermarkt,
Ja.
denke ich, geben in dem Bereich. Also du hast ja auch heute noch tatsächlich, das finde ich ja auch sehr geil, Videothekenfilmsammler, die ja auch dezidiert Verleihkassetten suchen, also Glasboxen oder ähnliches. Da gibt es wirklich tolle Sammlungen, die auch ihre Wohnung wirklich wie so eine Videothek schon eingerichtet haben. Natürlich gibt es Leute, die sich ein Mediabook kaufen, aber das ist ja kein junges Blut, was nachkommt.
Das ist ein Faktor, da hast du
Ja.
recht. Also da gibt es, glaube ich, nur wenige. Ich denke auch, die nächsten Jahre aufgrund des Mediabook-Marktes wird es schon noch physische Medien geben und wir beide sammeln ja auch weiter. Aber ich muss auch sagen, von den neuen kaufe ich jetzt weniger von den neuen Produktionen und die alten habe ich halt alle schon. Ja, dann wird es auch weniger insgesamt.
Ja, so, ja, und ich glaube auch, es gibt halt auch Leute, die irgendwann halt auch aufhören zu sammeln und sagen, okay, was will ich noch haben? Wie oft will ich mal eine gewisse Auflage noch haben? Und ich denke gerade bei, also was auch noch bei der Bibliothek einfach auch, ich denke da, dass das Internet dann auch nochmal so ein richtig krasser Brandbeschleuniger wurde. Weil da natürlich dieses große Standbein Porno was. Ich glaube, du kannst mit jedem, der in der Branche gearbeitet hat, reden, der wird das sagen, dass ein Riesenstandbein in den Bibliotheken Porno war. Punkt. Und ich glaube, als das angefangen hat, auch noch wegzubrechen, dass das dann der endgültige Todesstoß war.
Das denke ich auch, ja.
Siehst du ja auch bei den ganzen Pornoläden, die es oder bei den Sexshops, die es so gibt, dass die ja auch lang von Kaufkassetten und Pornos und heute mit Zugänglichkeit im Internet hast du natürlich nimmer Leute, die sagen, ich zahle 50 Euro oder 60 für eine DVD.
Ganz klar, ja.
Was ich aber interessant fand, war, dass Videotheken es nie geschafft haben, so ein Image wie Kino aufzubauen. So, komm, wir gehen ins Kino, war ja so eine, und so, komm, wir gehen in die Bibliothek, hört sich da eher so schmuddelig
Ja, stimmt. Ich weiß noch, es gab schon neu auf Video und so Kampagnen, aber du hast schon recht. Also in der Richtung ging es nicht. Ja, unser Videothekenbuch wird ja heißen, jetzt auf Video, als das Kino nach Hause kam.
an.
Wäre das ein Motto gewesen, ja, in dem Sinn. Gut, Kalle, dann sind wir am Ende angekommen. Nochmal lieben Dank fürs Vorbeischauen.
Ja, ich danke ebenfalls und wünsche dir, bei was immer du heute im Player landet, noch einen schönen Tag.
Dir ebenfalls und euch, liebe Hörer, auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen oder wir konnten euch die Vergangenheit, die ihr nicht erlebt habt, nahebringen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft, für andere besser sichtbar zu sein, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns auch weiter auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und den Blog möglichst kostenneutral zu halten. Des Weiteren sind auch immer wieder iTunes und Spotify Bewertungen, Sterne gern gesehen.
Und ihr könnt es natürlich in euren Lieblingsvideotheken ausleihen, auf VHS-Kassette aufgenommen.
Absolut, genau. Ist überall zu bekommen, in jeder Videothek. Ja, dann viel Spaß auf der Suche nach diesen Kassetten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.